Es ist schön, wieder hier zu sein. Wir haben viel Schönes auch erlebt und ich empfinde so, dass Schönheit macht unsere Seele satt und bringt uns zur Ruhe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Augen auf das richten, was schön ist. Von daher ist immer die Frage, wohin gucken wir? Und das wird heute auch Thema sein. Und ich habe mich ja beschäftigt in den letzten Wochen, auch vor meinem Urlaub, vor unserem Urlaub, mit dem, was die Bibel über Gemeinde sagt und wie Jesus über Gemeinde denkt und Gott über Gemeinde denkt. Und das Wichtige an all diesen Bildern war, dass sie uns auf die Idee Gottes ausrichten und auf Jesus als Zentrum. Und von ihm her machen wir uns Gedanken über das, was Gemeinde ist. Manchmal machen wir das andersrum, oder? Dann gucken wir in unsere Gemeinde und denken, oh Gott, was passiert da? Wie läuft das denn hier ab? Und ärgern uns vielleicht auch oder schimpfen auch, was auch immer. Und dann, wenn wir das so tun, machen wir unsere eigenen Vorstellungen zum Maßstab, wie Gemeinde sein sollte. Und es ist wichtig, dass wir das abgleichen mit dem, was sich Gott gedacht hat. Und dann kommen wir auf eine gute Spur. Sonst sind wir entweder, wenn wir so mit unseren menschlichen Augen gucken, entweder frustriert und ziehen dann Konsequenzen, oder wir sind stolz, weil wir sagen, wow, das ist alles viel besser als woanders. Oder heute ist es besser als früher, oder früher ist besser, war es früher als heute. Früher war es besser als heute. Und dann vergleichen wir. Und das ist immer eine Linie. Wenn wir uns mit anderen vergleichen oder auch unsere Gemeinde mit anderen vergleichen, dann kommen wir in ein schwieriges Fahrwasser. Also deshalb diese Idee, sich damit zu beschäftigen, wie sieht Gott Gemeinde? Und dann haben wir über die Gnade, die wir in Jesus Christus haben, nachgedacht. Und dass Gnade nicht nur für Vergebung wichtig ist. Wir haben über Gemeinde als Leib Christi nachgedacht, über Gemeinde, die das Haus Gottes ist, aus lebendigen Steinen gebaut und auch, dass Jesus der gute Hirte sind und wir seine Schafherde. Das war schon alles gewesen. Heute geht es um die Braut Christi. Siegfried hat das schon eingeleitet. Die meisten waren schon mal auf einer Hochzeit von uns, die meisten von uns, und dann sind alle ganz gespannt. Vorher und wenn die Musik erklingt, stehen alle auf und gucken. Und natürlich gucken alle zuerst auf die Braut, oder? Also der Bräutigam ist erstmal, manchmal steht er ja vorne, manchmal kommen sie zusammen rein, ist erstmal zweitwichtig. Sondern die Braut ist wichtig. Wie sieht sie aus? Wie strahlt sie? Wie sieht das Kleid aus? Oder wie schön ist sie, und am meisten strahlt der Bräutigam. Für ihn ist die Braut die schönste. Da kann niemand anders mithalten, oder? Also, das möchte ich gerne übertragen. Das steht ja auch so in der Bibel. Wesensmerkmale der Gemeinde Jesu, die schönste. Und ich habe noch ein Fragezeichen angeführt. Die schönste? Wirklich? Also die Gemeinde als Braut Christi, und ich hoffe, dass wir mehr noch als jetzt schon die Sicht von Jesus einnehmen, wenn wir an Gemeinde denken. Ich möchte beginnen mit einem Bibeltext, den ich nicht angekündigt habe. Der steht in Epheser 5, Vers 25b bis 27, und den Bibeltext, den ich aus Offenbarung angekündigt habe, der kommt ganz zum Schluss. Erstmal Epheser 5, Vers 25b bis 27. Christus hat sein Leben für sie gegeben, nämlich für die Gemeinde, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehört. Das ist Gottes Sicht, das ist das, was Jesus getan hat. Aus seiner Sicht ist die Braut, seine Braut, die Gemeinde, die schönste überhaupt. Und sie soll in einer Schönheit erstrahlen, dass alle sich danach umdrehen. Und ich möchte eine Geschichte dazu erzählen, die in der Südsee spielt, die das verdeutlicht. Ein Mann namens Johnny, Einwohner eben einer Insel, und möchte heiraten. Und dann geht es darum, einen Brautpreis mit dem Schwiegervater, dem zukünftigen, auszuhandeln. Und er macht sich auf, um das zu tun. Und da sitzen dann die Eltern der Auserwählten und alle warten auf dieses große Ereignis. Auch andere Dorfbewohner sind da und sie sind neugierig, was passiert. Einige meinten, dass der Johnny ein gewiefter Verhandler ist und dass er zweifellos einen guten Handel abschließen würde. Und der übliche Brautpreis betrug 2 bis 5 Kühe. Also das war die Währung. Und die Frauen verglichen sich miteinander, für welche Frau wurde der höchste Preis bezahlt. Und die Braut in unserer Geschichte ist ein ganz schüchternes Mädchen. Sie ist nicht sehr attraktiv, sie war verlegen und sie fürchtete sich, gedemütigt zu werden in dieser Verhandlung. Und deshalb kletterte sie zur Bestürzung der Familie auf einen etwas weiter abgelegenen Baum, um der Verhandlung aus der Ferne beizuwohnen. Sie konnte es nicht ertragen, ganz dicht dran zu sein. Und Johnny erschien also und nach Art der Südsee-Insulaner kockte er sich vor den Vater und dann gab es erstmal ein bisschen Palaver und Begrüßungszeremonie. Und als das vorbei war, bot er sofort 8 Kühe. 8 Kühe. 2 bis 5 war der übliche Preis. Und der Handel war sehr schnell zu Ende. Und der Vater stimmte der Verbindung zu und die Hochzeit fand statt und das Brautpaar fuhr auf eine Nachbarinsel in die Flitterwochen. Und als sie zurückgekehrt waren, ging der Besitzer des Dorfladens zu der Hütte, weil er hatte ein Paket für diese beiden bekommen, das in der Abwesenheit gekommen war. Und Johnny hatte nämlich einen wunderschönen, reich verzierten Handspiegel für seine Frau bestellt als Hochzeitsgeschenk. Und dann treten sie beide aus der Hütte und begrüßen ihn, nehmen das Paket in Empfang. Und der Ladenbesitzer ist verblüfft, wie diese Frau sich verändert hat. Das schüchterne und unattraktive Mädchen, das die Dorfbewohner kannten, gab es nicht mehr. An seiner Stelle stand dort eine strahlende Schönheit, die sich der Liebe und Achtung ihres Mannes bewusst war. Johnny überreichte das Geschenk an seine Frau. Und dann geht sie in die Hütte und da macht der Ladenbesitzer eine Bemerkung über diese auffallende Veränderung, die mit Johnnys Frau vor sich gegangen war. Und er sagte, ich habe diese Frau schon als kleines Mädchen geliebt. Ich wollte sie schon immer heiraten, doch ich wusste, sie würde sich zu unwürdig fühlen, meine Frau zu sein und meine Frau zu werden. Ich habe 8 Kühe für sie bezahlt, damit sie selbst und das ganze Dorf erfahren, wie wertvoll sie mir ist. Und dieses Wissen hat die Veränderung bewirkt. Menschen, die geliebt werden, werden schön. Und ich finde, man sieht es Frauen an, wenn, Männern auch, aber bei Frauen finde ich es deutlicher, wenn sie verliebt sind und wenn sie heiraten. Wenn jemand Ja zu ihnen sagt, ja, ich will mein ganzes Leben mit dir zusammen sein, du bist meine Auserwählte. Die meisten Menschen finden heute nichts mehr dabei, einfach so zusammenzuziehen. Und tief in uns ist aber eine Sehnsucht, bejaht zu werden, öffentlich, vor Zeugen. Dass jemand sagt, ich liebe dich und ich will mit dir mein Leben leben durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Und dieses Ja fehlt, wenn man einfach so zusammenzieht. Hochzeit bedeutet, jemand hat Ja zu mir gesagt und du bist auf die Frau bezogen, du bist die einzige Frau in meinem Leben und sollst es bleiben und ich schaue mich nicht mehr woanders um. Und dadurch blühte Johnnys Frau auf und Johnny war begeistert von ihr und bewies ihr, wie wertvoll sie war und der Sinn dieses Spiegels war, dass sie immer sehen sollte, wie schön sie ist. Und wenn sie in diesen Spiegel guckt. Und dadurch entfaltete sich ihre Schönheit. Also was kennzeichnet die Braut? Ein paar Gedanken dazu. Erstens, sie ist erwählt. Unter Tausenden von Frauen oder Hunderten, was weiß ich, wie viele da waren, hat der Bräutigam eine ausgewählt, mit der er sein Leben lang zusammenleben möchte. Er hat sich entschieden. Die Frau hatte damals und eben in manchen Kulturen auch heute noch nicht die Möglichkeit, sich einen Mann auszuwählen. Die Eltern arrangierten die Hochzeit, aber wenn sie die Tochter liebten, dann hörten sie natürlich auf sie und die Tochter oder die Frauen hatten natürlich auch ihre Möglichkeiten, dem Mann zu zeigen, dass sie gerne mit ihm zusammen wäre, auch für immer. Und der Bräutigam aber sagt zu seiner Braut, ich will dich und nur dich. Nur mit dir will ich alt werden. Und der Bräutigam, das hat ja einen Vorlauf, der Bräutigam wirbt um die Braut. Und das tut doch gut, umworben zu werden, oder? Weil ich glaube, das geht Männern auch so, die drücken das anders aus. Es tut gut, umworben zu werden. Und es tut gut, wenn der Bräutigam seiner Braut die Liebe gesteht, seine Liebe gesteht und das auch an seinem Handeln sichtbar wird. Es tut gut, wenn er Ja sagt. Und es, natürlich tut es dem Bräutigam auch gut, wenn sie sein Ja erwidert. Und du und ich, wir dürfen Teil dieser Braut sein. Nämlich der Braut Jesu. Und Jesus sagt dir und mir, ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir eine Beziehung eingehen, die niemals aufhört, die ewig sein soll. Und das über den Tod hinaus. Weil ich dich liebe. Ich sage Ja zu dir. Und wie ist deine Antwort? Eine Antwort muss kommen, sonst entsteht keine Beziehung. Also nur, es entsteht nur eine Beziehung, wenn ein Ja kommt. Das Zweite, also sie ist erwählt. Und das Zweite, sie wurde umworben. Der Bräutigam hat investiert. Er hat sich überlegt, wie er seiner Auserwählten seine Liebe zeigen kann. Und er tut alles, um ihre Liebe zu gewinnen. Johnny bezahlt einen Preis, der deutlich macht, wie groß seine Liebe ist und wie wertvoll sie ihm ist. Er schachert nicht. Er will, dass alle begreifen, dass das, was er schon selber denkt und lebt, dass das sichtbar wird für alle. Und das verändert ihre Sicht von sich selbst. Das verändert ihr Aussehen. Sie strahlt von innen heraus. Es verändert ihren Gang, ihre Körperhaltung, ihr Gesicht, ihre Stimme. Alles wird verändert. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt für dich und für mich. Den höchsten Preis, den es überhaupt gibt. Wir waren ihm so wichtig, dass er sein Leben für uns geopfert hat. Mit seinem Blut hat er dafür gesorgt, dass wir leben können. Indem er für uns starb, ermöglichte er uns zu leben, zu strahlen, auch durch diese Welt zu gehen und anders zu leben. Er hat unsere Sicht von uns selbst verändert, Zumindest möchte er das. Und das hat er für dich getan und für mich. Und ich weiß, manche verzweifeln an Gott, weil Dinge in ihrem Leben und in dieser Welt geschehen, die ihnen wehtun. Und wir haben, die Nachrichten sind voll von solchen Nachrichten. Und gerade auch jetzt und gerade an diesem Wochenende zittern wir wieder, wie viel Regen fällt in den betroffenen Gebieten. Und wir werden nachher noch dafür beten. Und dann rufen sie, wo bist du, Gott? Wo ist deine Liebe? Wo ist deine Macht? Ich erlebe sie nicht. Das sind berechtigte Fragen. Und wir wissen nicht, wir sollten vorsichtig sein mit schnellen Antworten, wir wissen nicht, warum so viel Schlimmes auf dieser Welt passiert. Aber wenn wir nach der Liebe Gottes fragen, müssen wir dahin gucken, wo die Liebe Gottes am größten ist. Und die ist da, wo Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld auf sich genommen hat und eingetaucht ist in unser Leid und den Weg zum Vater im Himmel frei gemacht hat. Er hat sein Leben geopfert. Du und ich, wir sind ein Jesus wert. Wir sind den Sohn Gottes wert. Wir haben eine unglaubliche Würde. Und deshalb reden wir von der Liebe Gottes. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Deshalb beten wir. Deshalb lesen wir in der Bibel. Und deshalb laden wir dazu ein, vertrau dich Jesus an. Denn er ist nicht im Tod geblieben. Er lebt und er ist heute erfahrbar. Für jeden. Und du kannst ihm begegnen und seine Liebe in Anspruch nehmen oder erfahren oder spüren. Und je mehr wir diese Liebe begreifen, das ist ja auch ein Prozess, je mehr wir diese Liebe begreifen, desto mehr werden wir aufgerichtet, desto mehr strahlen wir, desto mehr sehen wir uns selbst und diese Welt und auch unsere Gemeinde mit anderen Augen. Und jetzt können wir dieses Bild der Gemeinde als Braut Jesu noch mehr ausführen. Aber besser ist, wir sehen die Braut mit eigenen Augen. Und ich habe einen Videoclip mitgebracht. Der kommt aus einer Predigt von Stefan Hensch. Er ist Pastor der ICF-Gemeinde in Berlin und hat diese Predigt auf einer Pfingstjugendkonferenz des Forum Wiedenest gehalten, schon vor ein paar Jahren. Und wir sehen, wie die Braut auftritt und er sagt dann ein paar ganz wichtige Sachen dazu und handelt auch sehr bemerkenswert.
Hey, was kann schöner sein als diese Bilder von diesen Bräuten? Ich glaube, nur eine echte Braut. Da steht er, der ganze Stolz von Jesus, der ganze Stolz des Bräutigams. Da steht diese Braut in atemberaubender Schönheit, perfekt bis ins Detail. Und der Bräutigam, er freut sich darüber, wenn diese Braut perfekt ist bis ins Detail mit einem Lächeln, was diesen ganzen Saal durchströmt. mit einer Ausstrahlung, wie du sie dir nicht nur vorstellen kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass es weniger exzellent wirkt, wenn eine Braut wie sie ihre Hochzeit auf den letzten Drücker vorbereitet. Weil eine Braut wie sie, die überlegt monatelang vorher, was ziehe ich an? Sie plant, sie überlegt ein Kleid, sie probiert das eine an, sie probiert das andere an, sie macht alle Pläne, verwirft alle Pläne wieder. Dann geht sie einkaufen, gibt ein Vermögen aus, dass dieses Kleid, dass die Accessoires bis ins letzte Detail stimmen. Keine Braut würde kurz am letzten Tag vor der Hochzeit zum Restpostenmarkt fahren und sagen, hey, das Kleid, ja, stülpe ich mir mal schnell drüber. Dann noch nebenan in Schuhladen anziehen, ja, passen zwar nicht, aber egal, nicht so schlimm. Dann hüpft sie ins Auto rein und findet zum Glück im Handschuhfach noch ein bisschen Kajalstift und Lippenstift, aber wenn da dieses blöde Kopfsteinpflaster nicht gewesen wäre, noch beim Schminken. Also, und dann stehst du da als Bräutigam, weißt du, wartest auf deine Braut und du riechst schon, wenn sie reinkommt, dass sie keine Zeit mehr gehabt hat, um zu duschen. Sie ist perfekt bis ins Detail. Die Gemeinde sieht Jesus als perfekt an, ohne Runzeln, ohne alles. Das ist das Bild, wie Jesus die Gemeinde sieht, wie er sie sich ausgedacht hat, wie er sie sich wünscht und von träumt, wenn er nachts wach liegt, sagte, das ist meine Gemeinde. Das ist sie. Und alles an ihr stimmt. Und ich freue mich so daran. Wenn du in dem Bereich deiner Kirche mitarbeitest, wie viel investierst du? Holst du eben noch im Restpostenmarkt die letzten Utensilien für deine Illustrationen? Bereitest du noch schnell im Auto deine Andacht vor, die ja nur so ein paar Mitarbeiter ermutigen soll? Was investierst du, um an einem Detail deiner Gemeinde diese Exzellenz mit reinzubringen? Stell dir vor, Jesus würde in deinen Gottesdienst kommen und sich auf diese Toilette setzen, die du eben gerade geputzt hast. Wie würdest du diese Toilette putzen? Und Jesus ist da, jeden Sonntag, er ist jetzt hier, er sitzt drin, er sitzt in eurem Gottesdienst, er sitzt in eurer Jugendstunde und er freut sich an den Details. Er sieht, was du investiert hast, er sieht, was du bereit bist, um die Schönheit dieser Braut aufrechtzuerhalten, dass diese Ausstrahlung eine Anziehungskraft hat auf andere Menschen. Und trotzdem passieren dann Dinge wie die wir eben gehört haben. Und ich glaube, dass eine Braut und dass sich ein Bräutigam über Reinheit freut, dass sich ein Bräutigam darüber freut, dass seine Braut unangetastet bleibt, weil ihm das Ganze auf dem Herzen liegt. Und dann gibt es Menschen in dieser Welt, die fangen an, Menschen, die sich Christen nennen, zu verfolgen. Fangen an, sie zu schlagen, in Gefängnisse zu stellen. Und tun Dinge mit ihnen, wo du sagst, das geht gar nicht. Und Verfolgung fängt nicht in Pakistan an. Verfolgung kann in deiner Kirche anfangen, indem du anfängst, negativ über andere zu reden. Wenn du anfängst, dich lustig zu machen über Bruder XY, der ein bisschen eigenartigen Predigtstil hat und denkt, seine Witze sind lustig. Und dann stehst du da und wirfst wieder was hin und sagst, und beschmutzt die Braut.
War ganz schön erschreckend, oder? Das würde, glaube ich, niemand machen, was er sich da erlaubt hat. Und was abgesprochen war, und er hat die Reinigung bezahlt, hat er nachher gesagt. Die Sicht Gottes ist, die werde ich gleich noch vorlesen, was in Offenbarung steht, mit welchen Worten die Schönheit der Gemeinde Jesu beschrieben wird und wohin er uns bringen will. Und wir sind daran beteiligt, dass die Braut Jesu so schön wird, dass sie eben Ausstrahlung hat, und zwar jetzt schon in unserer Zeit. Jeder von euch ist daran beteiligt. Oder an dem Gegenteil. Das, was er da gemacht hat. Und er hat ja betont, das ist das Dritte, was ich sagen möchte, die Braut macht sich schön. Sie lebt mit Aufregung auf den Tag der Hochzeit hin und bereitet sich gewissenhaft vor. Und wir, du und ich, sind daran beteiligt, dass wir uns darauf vorbereiten, wenn Jesus wiederkommt und wir vor ihm stehen. Und wir sind daran beteiligt, dass wir jetzt schon die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und seine Schönheit. Weil er beschlossen hat, durch uns, also durch seine Gemeinde, in dieser Welt zu wirken und sich sichtbar zu machen. Und sie wird nicht dadurch schöner, dass du sie über sie schimpfst. Sie wird nicht dadurch schöner, dass du sie mit der Lupe untersuchst, um alles zu entdecken, was nicht optimal läuft, und es dann anzuklagen. Sie wird nicht schöner, dass dadurch, dass du sagst, es passt mir aber nicht, wie es läuft. Jedes Mal, wenn du und ich, wenn wir über die Gemeinde schimpfen, beschmutzen wir die Braut Jesu. Und die Frage ist, wie Jesus sich wohl dabei fühlt. Und jetzt möchte ich wieder schwenken und sagen, was können wir denn dafür tun, dass diese Schönheit, die Gott schon in uns hineingelegt hat und in uns sieht, dass sie auch zur Entfaltung kommt. Drei Dinge, ganz kurz. Erstens, indem du einen Bereich suchst, in dem du mitarbeiten kannst. Ein Bereich, in dem du bereit bist, dein Bestes zu geben. Deine Kraft, deine Kreativität, deine Zeit, deine Ideen, Wertschätzung für die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und bete darum, dass du diesen Bereich entdeckst. Ich nenne gleich auch noch einen, der für uns alle möglich ist. Also bleibe nicht Zuschauer am Rand, der nur bewertet, ist es mir gut genug, was da vorne passiert oder nicht, oder in den Gruppen oder wo auch immer. Und ja, ich weiß, mancher von euch hat versucht mitzuarbeiten und ist gescheitert, weil man dich nicht wollte. Oder weil der Platz schon besetzt war, wo du gerne hin wolltest. Oder du wurdest mittendrin verletzt und hast dich zurückgezogen und hat gesagt, sorry, mit mir nicht, ich gehe lieber an den Rand. Und ich möchte dir sagen, gib nicht auf, sondern lass dich von Jesus ermutigen und lass dich verändern und entscheide dich neu dabei zu sein. Und das ist das Zweite, was ich sagen möchte, es beginnt mit Gebet. Eine Gemeinde zu leiten ist nicht einfach, eine Gruppe zu leiten ist auch nicht einfach, auch nicht als Team. Wir müssen Entscheidungen treffen, von denen wir vorher schon wissen, dass manche nicht damit einverstanden sind. Und müssen doch eine Entscheidung treffen. Wir machen auch Fehler. Natürlich machen wir Fehler. Wir sind nicht perfekt. Also bete doch darum, dass die leitenden Mitarbeiter, dass Gott eben uns und allen leitenden Mitarbeitern und auch dir selbst Weisheit gibt. Und bete darum, dass Gottes Geist in uns und in dir immer mehr zum Zuge kommt. Und dann wird immer mehr das geschehen, was Gott sich an Schönheit vorstellt. Und ein drittes, und da möchte ich euch gleich herausfordern zu. Ein drittes, rede gut von der Braut Christi. Hör auf zu schimpfen und zu meckern. Ja, es gibt Dinge, die laufen nicht gut. Ja, es gibt Dinge, die laufen falsch. Ja, es gibt auch Dinge, die laufen gar nicht, obwohl es gut wäre und wichtig, wenn sie laufen würden. Und jeder, der Verantwortung hat, sollte offene Augen und Ohren dafür haben, also für die Dinge, die nicht gut laufen oder nicht laufen. Ein guter Leiter hat immer eine Negativliste im Kopf und betet und ringt darum, wie das nach und nach besser werden kann, was da draufsteht. Ein guter Leiter hat auch immer eine Positivliste im Kopf, wo er das sieht, was schon gut läuft und was schon gewachsen ist, auch wenn es kleine Fenstchen sind.
Und er redet davon und sagt es und sagt Dankeschön und betont es, wo immer er auch ist oder sie auch ist. Also ich bitte euch, eine Verabredung zu treffen. Für die nächsten 4 Wochen, für die nächsten 4 Wochen, nehmen wir uns vor, nichts Negatives über unsere Gemeinde zu sagen. Könnt ihr da mitgehen? Nur für 4 Wochen erstmal es ausprobieren und uns gegenseitig daran erinnern und bereit sein, sich selbst daran erinnern zu lassen. Weil ich kenne mich ja auch. Ich weiß ja, dass ich nicht perfekt bin. Ich brauche Erinnerung. Ey, Hartmut, ne? Du hast gepredigt am 25.07. Nicht negativ reden. 4 Wochen. Und wir suchen das Gute und benennen es. Und nach diesen 4 Wochen schauen wir mal, ob es uns besser geht oder schlechter. Das ist ein Test, ein Versuch. Ich bin überzeugt davon, dass jeder, der sich daran beteiligt, oder dass dadurch sind wir daran beteiligt, dass die Schönheit der Gemeinde Jesu, wie sie einmal sein wird, und wie sie in Offenbarung 21 beschrieben wird, jetzt schon immer mehr sichtbar wird durch dieses Handeln. Und ich möchte jetzt die Bibelstelle lesen aus Offenbarung 2. Und ich lese die Verse aus Offenbarung 21. Und ich lese die Verse 2, 4, 9 und 11 und 18 bis 23. Johannes schreibt, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und eine Stimme rief, er, nämlich Gott selbst, wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und dann kam einer der 7 Engel und zu mir und sagte, also zu Johannes, komm, ich will dir die Braut zeigen, die sich das Lamm zur Frau nehmen wird. Und die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Und sie bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas und der zehnte ein Chrysopras und der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und die Hauptstraße war aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Das ist jetzt schon Gottes Sicht auf seine Gemeinde. Darauf freut er sich. Meine Frage ist, willst du daran teilhaben und daran mitarbeiten, dass diese Schönheit Gottes, diese Herrlichkeit Gottes in uns sichtbar wird und mehr sichtbar wird, als es jetzt schon ist? Und willst du dabei sein an diesem Versuch, 4 Wochen lang nur Gutes über unsere Gemeinde zu reden oder wenn du zu Gast bist, über deine Gemeinde, wo du herkommst. Und lässt du dich daran erinnern, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Und wenn du mitmachen willst, dann steh doch auf dazu, auch wenn ihr zu Hause seid. Ich bete. Jesus, ich weiß, dass das ein Wagnis ist, eben auch für mich, und ich kenne mich ja, und ich bitte dich, dass du uns erinnerst. Und ich bitte dich, dass du uns Augen auftust, das Gute zu sehen, wo wir es bisher nicht gesehen haben. Und ich bitte dich, dass da, wo wir etwas sehen, was nicht gut läuft, dass wir es mit dir besprechen, dass wir es zu dir bringen, dass wir dich um Hilfe anflehen und um deinen Geist und um Weisheit damit umzugehen. Und dass wir es schaffen, nicht darüber mit anderen zu reden. Wir brauchen deinen Segen dafür. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen ganz viel Gnade von dir. Wir brauchen deine Hilfe. Wir bitten dich. Gib Gelingen. Amen. Amen.